in den Menschen um ihn herum die wirkliche Liebe verhinderte. Und ihm wurde deutlich und immer mehr gewiss, es gibt nur einen Weg, das zu finden, was er so sehr wollte, nämlich wahre Liebe. Es gab nur einen Weg. Er musste den Hof verlassen. Er selbst musste hinausgehen und alles zurücklassen. Er musste sich trennen und alles zurücklassen, was den Blick des Menschen, den er suchte, der Frau, die er versuchte zu finden, von ihm ablenkt. Er musste sich reduzieren, bis auf sein Herz. Soweit das Märchen, was sicherlich dem einen oder anderen von der Handlung her bekannt war. Und an dieser Stelle, so finde ich, tritt die Geschichte dieses Prinzen ganz nah an Weihnachten heran. Suchende Liebe, die sich reduziert. Suchende Liebe, die sich reduziert. Der Stall von Bethlehem macht das in einer deutlichen Art und Weise und bringt das in einer sehr deutlichen Art und Weise zum Ausdruck. Der Stall von Bethlehem ist Liebe in seiner letzten Konsequenz. Über dem Stall von Bethlehem steht mit unsichtbaren Wörtern geschrieben ein einziges Wort. Und dieses Wort ist Liebe. Es ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Also, heißt es schon in diesem doch für uns alle so bekannten Bibelvers, also hat Gott die Welt geliebt, also hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn, diesen Sohn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Bethlehem, dieser Stall, ist der Anbeginn einer Geschichte, einer Geschichte eines Gottes, dessen Herz von Liebe für seine Geschöpfe erfüllt ist. Eines Gottes, der die Menschen liebt, der uns liebt, der dich liebt, der du heute Abend hier in diesen Reihen sitzt. Eines Gottes, der gesehen hat und bis auf diesen heutigen Tag sieht, was aus uns Menschen im Allgemeinen geworden ist, was aus menschlichem Leben geworden ist, seit wir Menschen unser Schicksal in unsere eigene Hand genommen haben und ihn, Gott, zu einer Randfigur gemacht haben in unserem Leben. Einem Gott, der sieht, was letztendlich Sünde aus uns gemacht hat. Xavier Nadu bringt es in einem seiner Lieder auf den Punkt, wenn er singt, 2000 Jahre nach dir liegt hier alles in Scherben. Und mit den 2000 Jahren hat er noch kurz gegriffen. Der alttestamentliche Prophet Jesaja beschreibt schon 600 Jahre in einem prophetischen Blick auf diese Ereignisse in Bethlehem blickend das voraus. Und er bringt es auch so auf den Punkt, wenn er schreibt in Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Dunkelheit und Finsternis sind sicherlich Kennzeichen des menschlichen Lebens auch heute. Aber was tun? Sollte, müsste Gott nicht mit Kraft und eiserner Hand eingreifen, um das Leben wieder zu ordnen? Alles wieder zum Guten zu wenden? Würde das nicht alles wieder gut machen, wenn Gott das so tun würde? In der täglichen Arbeit, da hat man manchmal dasselbe Dilemma, vor dem ich immer wieder zu Weihnachten stehe. Ne, in der täglichen Arbeit da findet man manchmal Lösungen, die sehen richtig gut aus, aber sie passen einfach nicht zum Problem. Und genauso und ähnlich ist es zu Weihnachten. Da investiert man viel Zeit und eventuell auch viel Geld in ein Weihnachtsgeschenk, um dann vielleicht doch auch zum Teil frustriert zu merken, dass dieses Geschenk, was doch eigentlich so ansehnlich und gut aussah, aber doch nicht so richtig gepasst hat. Jesus wusste während seines Irdenlebens von diesem Dilemma. Denn wenn er hier und dort seine göttliche Macht offenbarte, wenn er zeigte, zu was er imstande ist, und wir denken vielleicht, wenn wir Jesus so auftreten sehen, auch im Neuen Testament, genau das ist die Lösung, das ist der richtige Weg, um unser Problem in den Griff zu bekommen. Wenn Jesus hinging und Hunger abwendete, indem er Brot vermehrte, wenn er Krankheiten heilte, wenn er zerstörerische Naturgewalten beruhigte, das ist es doch, was die Welt braucht. Für viele der damaligen Menschen wurde er tatsächlich ihr Superheld, der ab jetzt für sie sorgen und sie beschützen würde. Ein Garant für Reichtum und Wohlstand. Jemand, unter dessen Hand man sein eigenes Leben gut weiterleben könnte. Aber das Problem im Herzen der Menschen, das Problem im Herzen von uns Menschen, würde dabei unberührt bleiben. Das Problem von Egoismus, das Problem von Stolz, von Lieblosigkeit oder eben zusammengefasst, das Problem von Sünde. Und die würde dann weiterhin, obwohl äußerlich vielleicht vieles in Ordnung kommen würde, unberührt bleiben und würde unser Leben weiterhin vergiften. Gift, das bis heute da ist und besonders im Kontrast von Weihnachten sein hässliches und zerstörerisches Gesicht zeigt. Denn wie erleben wir Weihnachten? Wie erleben wir Weihnachten, die wir hier sitzen? Wie erleben wir Weihnachten in unserer Nachbarschaft, von unseren Arbeitskollegen, was wir da so mitkriegen? Wie viele erleben Weihnachten als eine Zeit der Einsamkeit, der Kälte, der Ausgegrenztheit? Ein kleines Mädchen in Brasilien, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Forum sie diesen Satz gesagt hat, aber der Satz dieses kleinen Mädchens aus Brasilien hat Menschen bewegt, sodass dieser Satz selbst in der UNO aufgegriffen wurde. Und dieses kleine Mädchen sagte wohl irgendwo: Warum sind wir so einsam, wo wir doch so viele sind? Einsamkeit. Wie viele erleben Weihnachten in besonderer Weise als ein Erleben häuslicher Gewalt, eine Zeit des puren Materialismus und. Wir merken, das Problem ist nicht ein äußerliches. Es liegt auch nicht in irgendwelchen Menschen. Wir merken, wenn wir ehrlich sind, es liegt in uns selbst. Und immer noch suchen wir nach einer Lösung, die zum Problem passt. Der Prinz im Märchen, er lässt alles zurück und reduziert sich auf sein Herz. Im Blick auf sein Herz wird deutlich, wer er ist und was seine Motive sind. In Philipper 2, Vers 6 bis 8 lesen wir Folgendes von Jesus. Er, Jesus, war genauso wie Gott. Aber er hielt es nicht für eine Kostbarkeit fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Liebe, die sich selbst reduziert. Jesus, der Sohn Gottes, kommt zu uns, verzichtet auf göttliche Erscheinung und göttliche Macht, die unseren Blick letztendlich nur trüben würde. Er kommt zu uns, damit wir seinen Worten in seinem Leben sein Herz erkennen. Dass Gott nie aufgehört hat, uns zu lieben. Dass er nie aufgehört hat, Mitleid mit unserem Zustand zu empfinden. Unser Zustand, der so weit weg ist von dem, wie Gott sich das ursprünglich mit jedem von uns gedacht hat. Und in seinem Herzen, im Herzen Jesu, würden wir erkennen und werden wir erkennen, dass er die Lösung für das Problem unserer Herzen ist. Er ist die Antwort für unsere Sünden. Und so wird neben Eselsmist und Schafskot Gott in diese Welt hineingeboren. Auf der untersten Stufe menschlichen Lebens kommt der lebendige Gott auf diese Welt. Er betritt diese Erde, um auf dem kleinsten Nenner, auf dem kleinsten gemeinsamen menschlichen Nenner diese Erde zu betreten. Nämlich in purem Leben, vielleicht noch eine Windel an sich. Der unterste Nenner menschlichen Lebens. Um uns damit zu zeigen, dass es kein Leben gibt, keinen Menschen gibt, dem er nicht bereit ist zu begegnen. Dem er nicht bereit ist, die Sünden zu vergeben, dem er nicht bereit ist, einen Neuanfang zu ermöglichen. Dieser Gott zeigt damit, dass er bereit ist, in jedes Leben hineinzutreten, wo auch immer es heute gelebt wird. Brian Duncan, ein christlicher Sänger, singt in einem seiner Lieder: Gottes Gedanken im Hinblick auf diese Wahrheit, Gottes Gedanken sind so anders wie meine. Und ich kann es nicht verstehen, warum er seine Liebe eingepackt hat in Fleisch und Blut und Mensch geworden ist. Viele von uns werden heute Abend noch in das Vorrecht kommen, so etwas auszupacken. Na, eingepackt in glitzerndes Geschenkpapier. Mit Spannung wird dann das Geschenk ausgepackt. Das Geschenkpapier Gottes bestand nicht aus glitzerndem Papier. Das Geschenk Gottes, die Liebe Gottes, war eingewickelt in Fleisch und Blut. Das war das Geschenkpapier Gottes. Als kleines Baby geboren, in einem Viehstall von der Jungfrau Maria, in Windeln gewickelt und in eine Futterkrippe gelegt als Babybett. So beschenkt uns Gott auch heute noch mit sich selbst. Ob Maria, seine Mutter, geahnt hat über das hinaus, was ihr ja schon offenbart wurde, wie besonders ihr Kind war und was dieser Jesus tun würde, tun möchte, was ihm auf dem Herzen lag? Maria, möchte man sie fragen, hast du gewusst, dass dein Junge eines Tages auf dem Wasser gehen würde? Dass dein Sohn eines Tages unsere Söhne und Töchter retten würde? Dass dein Junge, den du getragen hast, dich selbst bald tragen wird? Maria, hast du gewusst, dass dein Sohn den Blinden Augenlicht geben wird? Dass er den Sturm mit seiner Hand stillen wird? Dass der Lahme gehen, der Stumme sprechen wird? Maria, hast du gewusst, dass, als du dein Baby geküsst hast, du das Gesicht Gottes geküsst hast? Maria, hast du gewusst, dass dein Sohn der Herr der ganzen Schöpfung ist? Und dass er eines Tages alle Völker regieren wird? Maria, dein Sohn ist das Lamm Gottes. Er ist Gott selbst. Das war ein Liedtext von einem Lied, das einem Video hinterlegt ist. Und dieses Video würde ich euch jetzt gerne nochmal zeigen.
Die hat uns Giftgras gerissen. And the sweetest smile.
I'm afraid. I'm seven.
Belmont! Police!
Lady, I believe your son is the promised king of his people. What is his name?
His name is Jesus.
And your baby. They walk on water. Mary, did you know? And your baby boy will save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you? And this child.
Who are you?
Tell me.
Ja, die Technik macht leider nicht immer so mit. Schade. Hätte euch gern die Bilder dazu gezeigt, zu diesem schönen Lied. Ich habe euch eben diese Verse aus dem Philipperbrief vorgelesen. Philipper 2. Und dieser Abschnitt endete ja damit, dass Jesus gesagt hat, beziehungsweise über Jesus gesagt wurde, er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Aber dieser Text geht noch weiter. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesu wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. In Johannes, einem der Jünger Jesu, bleibt nach einem Leben, einem ganzen Leben mit Jesus, nicht der Eindruck des Menschen Jesu aus Fleisch und Blut zurück. Dieser Johannes hat in Jesus, in diesem Mensch gewordenen Gott, den erkannt und das erkannt, wozu dieser Mensch auf diese Erde gekommen ist, wozu Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und er bekennt von sich aus und er sagt es stellvertretend für all diejenigen, die diesen Blick auf Jesus so tun dürfen: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Und diese Erfahrung, die jeder Mensch bis auf den heutigen Tag machen kann und machen wird, der dem Reden Gottes in diesem Stall Glauben schenkt, diese Erfahrung ist etwas, was sich dieses Baby, geboren in diesem Stall und hineingelegt in eine Futterkrippe, so sehr wünscht, bis auf den heutigen Tag. Gott ist gekommen, um uns seine Liebe zu schenken. Und ich wünsche uns allen, dass wir dieses Geschenk, eingewickelt in Fleisch und Blut, annehmen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen fröhliche und gesegnete Weihnachten. Wir singen noch ein Lied zusammen.